Hey, mein Name ist Maarten Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wenn ich dir diese drei Grafiken zeige, dann würdest du nie auf die Idee kommen, dass Gold ein gutes Investment ist. Ich glaube, dass es schon ein gewisser Hype ist. Die USA im Moment ungefähr eine Schuldenquote hat wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wieso sollte ich mich freiwillig in diese Staatsschulden reinbegeben, wenn ich es nicht muss, wo ich doch weiß, dass er sie eigentlich loshaben will? Dann sage ich, nimm bitte Gewinne mit. Und das Günstigste, was ich machen kann heute, ist...
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem eurer Lieblingsgäste. Ihr habt ihn zuletzt immer wieder gefordert und da ist er endlich wieder. Er ist Finanzexperte und ihm gehört ein Multifamily Office. Herzlich willkommen zurück, Christian Fuchs.
Danke Mario, dass ich wieder hier sein darf.
Sehr schön, dass du wieder da bist. Das Feedback ist ja bei dir immer gigantisch. Das freut mich auch sehr, Leute. Und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt und wenn euch solche Interviews gefallen, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Christian, es ist ein wildes Jahr. Es ist ein emotionales Jahr. Es ist eigentlich ein sehr gutes Jahr, wenn man es jetzt mal so anschaut. Es ist natürlich auch trotzdem anstrengend irgendwie mit den Schlagzeilen. Was ist denn die Frage, die deine Mandanten dir am öftesten stellen in letzter Zeit?
Also du hast das Jahr wirklich schon sehr gut umschrieben.
War für uns ja auch anstrengend durchaus.
Ja, es war auch anstrengend und tatsächlich ist es so, dass die Frage, die bei uns meistens aufläuft, ist die Frage nach Zeit. Es ist so, wenn ich einen kleinen Exkurs machen darf, ich habe echt was auf dem Herzen, auch in persönlicher Sache. Es ist tatsächlich so, dass wir uns natürlich unseren Mandanten erstmal verpflichtet fühlen, die auch unsere Honorare zahlen, womit wir unsere Familien ernähren können. Und da ist aktuell auch wahnsinnig viel los. Wir begleiten jemand, der in die USA zieht. Es sind andere Mandate neu auf uns zugekommen, die neu zu strukturieren sind. Und da ist es so, dass wir eben immer die Qualität über die Quantität gestellt haben. Das heißt, wir wollen eben für die Mandate, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, die auch wirklich hochqualitativ begleiten und Zeit investieren. Und manchmal war es echt knapp mit den vielen Anfragen, die gekommen sind. Einerseits aus Empfehlungen heraus und andererseits auch über die Videos. Deswegen, es ist uns eine totale Ehre, wenn wir angerufen werden und das ist wirklich nicht selbstverständlich und wir freuen uns drüber. Aber wir bitten um Verständnis, dass wir da mittlerweile auch Wartelisten tatsächlich führen müssen, weil wir wollen die Qualität hochhalten und erst wenn dann bestimmte Aufgaben erledigt sind, wir wieder Kapazitäten haben, können wir uns anderen Sachen annehmen. Also es war mir ganz wichtig und so gesehen, was ist die Frage, die am meisten gestellt wird, ist wieder, ja, es ist in meinem individuellen Leben was Besonderes? Kannst du mich dabei unterstützen oder kannst du mir Rat und Tat zur Seite stehen, auch was dann die finanziellen Auswirkungen zu tun hat? Das ist eigentlich das Wesentliche.
Aber merkst du trotzdem auch, dass noch viel Unsicherheit da ist? Also wir könnten jetzt bei Trump anfangen und könnten bei der Ukraine aufhören und mit der deutschen Wirtschaft weitermachen und was es nicht alles für Probleme gibt. Zinsen, Gold, sprechen wir heute auch drüber.
Ja.
Ist da mehr Unsicherheit als sonst? Merkst du das oder sagst du auch, eigentlich sind die meisten ganz entspannt?
Also ich sag mal, jeder bekommt ja die Mandanten und Klienten, die er verdient. Ja. Und in aller Regel ist es bei uns so, dass wir mit derartigen Themen nicht viel zu tun haben. Also wir steuern die Vermögen mit ruhiger Hand. Von Anfang an ist klar, auf welcher Basis wir das machen, auf welcher rationalen und auch wissenschaftlichen Grundlage. Und wenn die Leute da nicht so viele Finanzvideos gucken mit dubiosen Experten, dann hat man im Endeffekt auch nicht diese Panikattacken.
Und es ist ja auch eine Auszeichnung für dich. Die Leute schätzen das sehr und es ist ja auch super, dass wir jetzt hier das machen können, dass du dein Wissen hier zur Verfügung stellst. Und ich glaube, das ist ja auch für euch hoffentlich sehr hilfreich. Ich habe euch heute mal ein paar Fragen vom letzten Video aufgegriffen oder auch ein paar Kritikpunkte. Ist, glaube ich, auch ganz spannend. Dann kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Schau mal aufs Aktuelle.
Mhm.
Ja, jetzt gehen wir in Jahresendspurt sozusagen, sind im letzten Quartal. Das ist ja eigentlich ein sehr gutes Quartal. Trotzdem irgendwie gibt's immer wieder Dämpfer und schlechte Nachrichten. Shutdown habe ich gerade noch vergessen. Es ist ja so viel los. Und der Goldpreis steigt und steigt und steigt. Und da merkt man immer wieder, das macht die Leute auch irgendwie nervös. Auf der einen Seite freuen sich die, die in Gold investiert sind. Auf der anderen Seite sagen viele, der kippt ja gerade was. Das ist doch, verrät doch was. Oder wenn der Goldpreis so stark steigt, da ist doch was im Busch.
Okay, also grundsätzlich muss man sagen, dass sich der Preis bei Gold wirklich nur aus Angebot und Nachfrage entwickelt. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass Gold einer Wertschöpfung unterliegt, wo man sagen kann, Gold wird an sich mehr wert und deswegen müssen Preise steigen, wie es ja auch im Aktienmarkt zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, es gibt keine Wertschöpfung, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und jetzt kann man sich anschauen, wo kommt denn die Nachfrage her? Und über die letzten Jahre, da haben wir mal eine Grafik erstellt, kann man schön sehen, es gibt so vier große Blöcke, wo Nachfrage herkommen kann. Das ist eben die Schmuckindustrie, das ist die Industrie im Technologiebereich, wo Gold in anderer Art und Weise verarbeitet wird. Das ist letztlich die Nachfrage nach Investitionen und das sind die Notenbanken. Mhm. Man kann sehr schön sehen, dass eben mit dem Eintritt des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 der Goldpreis explodiert ist, die Nachfrage auch hochgegangen ist. Erstmal haben die Notenbanken auch groß zugeschlagen. Deren Nachfrage sinkt tendenziell, aber die privaten Investoren sind diejenigen, die stark investieren. Jetzt hast du gefragt, was kann denn dann passieren oder was droht denn da? Und da haben wir auch eine andere Grafik mal erstellt. Die siehst du auf Seite 4, die können wir auch vielleicht einblenden, weil da hat Jonas lang dran gearbeitet, ja, aber wir haben ja gesagt, wie hat sich der Goldpreis entwickelt, seitdem der Spotpreis frei letztlich sich an den Börsen bilden konnte. Das war so ab November 1973 bis heute. Wie haben sich der MSCI World in dem gleichen Zeitraum entwickelt und was waren da für Krisen dazwischen? Und jetzt sieht man eben auch, ja, dass enorm viele Krisen da waren, wahrscheinlich auch noch enorm viele Krisen kommen werden, wir immer noch leben, aber der Aktienmarkt trotzdem sich auf diese lange Sicht erheblich besser entwickelt hat als Gold.
Das ist klar, ja. Also ich glaube, da sind wir uns einig, auf ganz lange Frist sind Aktien im Zweifel oder nicht nur im Zweifel sind die bessere Wahl. Trotzdem jetzt performt der Gold seit längerer Zeit besser. Es sind jetzt nicht nur, das Jahr war bombastisch, aber auch jetzt auf 20 Jahre zum Beispiel, Gold performt besser und keine Wertschöpfung, ja, jetzt sagen ja viele so, ja, Gold, das liegt einfach nur rum und hat eigentlich auch nicht so den Nutzen, aber es ist begrenzt und wenn wir uns den langen Track Record anschauen, dann bekomme ich ja, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, über Jahrhunderte für eine Unze Gold eigentlich immer, dann gibt es ja das Beispiel mit der Wiesenmaß oder auch mit einem Kleidungsstück. Früher habe ich da eins bekommen, heute kriege ich da immer noch die gleiche Anzahl. Also es ist in gewisser Weise wertstabil, Inflationsschutz.
Genau.
Das ist ja schon beeindruckend, oder? Ist es nicht ein sinnvoller Baustein im Depot?
Im Depot würde ich sagen, nein, im Vermögen ja. Aber das ist wieder das, das ist wieder das, wo ich sage, was ist die Motivation, Gold zu halten? Also, wenn wir jetzt nochmal uns ableiten, wie entsteht der Preis von Gold oder wie entstehen andere Preise? Und ich mache es mal als Metapher. Ja, sagen wir mal, der Aktienmarkt ist ein Organismus und der ist ein Baum. So, und jetzt weiß ich, also Holz kostet Rundholz für einen Kubikmeter 120 Euro ungefähr. Jetzt muss sich der Preis von dem Holz nicht verändern, aber der Baum wächst. Das heißt, der Baum wird immer wertvoller, auch wenn der Preis des Holzes nicht ändert. Jetzt ist es eben so, eine Goldmünze ist halt einfach eine Goldmünze. Und das kann ich mir überlegen, wie ändert sich dann deren Preis? Einerseits hochvolatil durch Angebot und Nachfrage und andererseits auf lange Sicht passiert genau das, was du besprochen hast. Eigentlich bleibt der Wert stabil, aber die Währungen der Welt werten dagegen ab. Das heißt, die Preise in den Währungen steigen, aber der Wert bleibt stabil. Gold ist ein Inflationsschutz, ja, aber nur auf sehr lange Sicht. Auf kurze Sicht ist Gold viel volatiler als der Aktienmarkt. Das muss man sich bewusst sein. Und wenn man eben in Gold investiert, dann aus den Gründen nicht, dass man sagt, man möchte hohe Renditen damit erzielen, sondern man möchte vielleicht für den absoluten Krisenfall einen Schutz haben. Und dann bedeutet das aber auch, dass ich Gold nicht im Depot haben darf, sondern im Safe haben, was ich im Bankschließfach oder zu Hause im direkten Zugriff und am besten.
Also physisch dann?
Physisch und am besten anonym und in entsprechenden Stückelungen, ja.
Nochmal ganz kurz, vielleicht um das Thema Gold abzuschließen. Also verstanden, wie du es einschätzt, beziehungsweise was Vor- und Nachteile sind. Crash. Es ist ja oft so, Goldpreis steigt. Entweder wenn der Crash kommt, steigt er oder er steigt dann schon davor. Mhm. Also der Zusammenhang, du hast ja gerade den Chart hier angesprochen, den gibt's nicht wirklich, oder? Gold und Aktien sind ja auch in sehr vielen Jahren gemeinsam gestiegen.
Ja, nein.
Ja,
also
nein?
Also da habe ich schon auch eine andere Grafik dabei. Okay. Also es ist also schon sehr selten. Genau, das ist schon sehr selten, dass Gold und Aktien gleichzeitig steigen. Also wenn du mal hier auf die 10. Grafik gehst, da siehst du von den 70er Jahren bis zu den 2020er Jahren die Dekaden. Und dann gibt's eigentlich nur, sag mal, zwei Dekaden, wo es massiv auffällt, die 70er und die 2020er
Jahre. 70er hatten wir massive Inflation
auch. Genau. Und dann haben wir aber in den meisten anderen Jahren eben eigentlich sogar teilweise eine negative Korrelation oder gar keine Korrelation. Auch hinsichtlich Gold nochmal. Ich kann dir, je nachdem, was ich dir verkaufen möchte, ob ich sage, willst du Gold oder willst du Aktienmarkt, kann ich dir die entsprechenden Zeiträume als Chart rausziehen, wo ich sage, schau mal, das eine oder das andere ist besser. Also wenn du willst, können wir das nochmal kurz machen. Ja? Sollen wir das mal machen?
Gerne, ja.
Okay,
wenn du schon vorbereitet hast.
Ja, nee, weil es ist halt extrem spannend. Ja, also wir haben ja jetzt gesehen, von 1973 bis 2025 wird Gold massiv outperformed vom Aktienmarkt. Jetzt MSCI World. Warum MSCI World? Weil halt eben das der Index ist, den ich seit 1970 auch nachverfolgen kann. In D-Mark, also Euro gerechnet. So, wenn man jetzt sich mal diesen Zeitraum aufteilt in drei verschiedene Teilstücke. Und wer sagt, wir schauen uns vom November 1973 an bis zum 31.12.1980. Da siehst du jetzt die erste Grafik auf Seite 5. Dann siehst du, dass Gold in diesen 70er Jahren enorm outperformed hat. Die grüne Linie ist der Verbraucherpreisindex.
Ach so, genau,
der Verbraucherpreisindex. So, das heißt, der MSCI World war schlechter als der Verbraucherpreisindex, Gold erheblich viel besser. Wenn du jetzt die zweite Grafik anschaust, die geht von 01.01.81 bis zum 31.08.2011, da siehst du, dass über diesen Zeitraum von 31 Jahren Gold schlechter sich entwickelt hat als letztlich der Verbraucherpreisindex. Ja, das heißt, über mehr als 31 Jahre ist gar nichts passiert. Wenn du dann wieder von 01.09.2011 schaust, aus der nächsten Grafik, da siehst du, dass der Aktienmarkt wieder extrem outperformt hat. Wenn ich dir diese drei Grafiken zeige, dann würdest du nie auf die Idee kommen, dass Gold ein gutes Investment ist. Oder? Weil in jeder Phase hat Gold schlecht. Jetzt ist es aber so, wenn ich mit dem Grafik ein bisschen spiele, dann kann ich dir den Zeitraum zeigen, in der nächsten Grafik, von 1. Juli 2001 bis 31.08.2025. Und das ist das, was du jetzt ansprichst.
Den sieht man gerade sehr oft.
Ja. Den sieht man gerade sehr oft. Und da siehst du, wow, Gold hat ja den Aktienmarkt super outperformed. Warum? Weil der Aktienmarkt zum 01.07.2001 natürlich auf dem Höchststand war. Gold war zu dem Zeitpunkt auf dem Tiefstand. Und jetzt hat das auf lange Sicht so eine extreme Auswirkung, dass es so aussieht. Aber ich bitte immer zu überlegen, die Basics. Was sind die Basics? Und die Basics sind, Gold hat keine Wertschöpfung. Der globale Aktienmarkt, das Unternehmertum hat eine Wertschöpfung. Und wenn ich Vermögen richtig aufbaue, dann darf ich nicht auf Preisveränderungen spekulieren, sondern ich muss auf Wertveränderungen spekulieren. Und die gibt es eben nur im Unternehmertum und nicht in Immobilien, nicht in Gold, nicht in Bitcoin oder Kryptos und auch eben nicht eigentlich in Schuldverhältnissen. Das sind eigentlich alles, wenn du so willst, tote Anlagen. Da passiert nichts.
Jetzt haben wir bei Gold ja mehrere Bausteine, du hast es gerade schon angesprochen, die 70er Jahre. Jetzt ist es natürlich nicht so schlimm wie damals, aber wir hatten jetzt Inflation. Das Thema ist auf jeden Fall wieder da, deutlich mehr. Hat man auch gemerkt, da machen sich natürlich die Leute mehr Sorgen vielleicht und haben das auch gespürt, als die Inflation mal so richtig reingeknallt hat. Dann haben wir sicherlich vielleicht auch in gewisser Weise, ich will es jetzt nicht Hype nennen, aber es ist ja oft so, klar, wenn was läuft, dann wird es interessanter, je teurer, lustigerweise umso attraktiver. Jamie Dimon hat jetzt vor kurzem, der kein Gold-Fan ist, gesagt, ja, Gold $5,000 kann sogar in diesem Umfeld auf $10,000 steigen. Und dann haben wir natürlich auch noch diese Staatsschulden, die schon hoch sind. Ist es jetzt für dich in gewisser Weise eine rationale Entwicklung oder ist es für dich einfach schon ein Hype?
Also ich war vor kurzem in einem Nachlassfall involviert. Und wie es dann manchmal ist in solchen Fällen, da kommt ja dann doch mal eine Schatulle hervor, wo so ein paar Münzen und Schmuck drin liegen. Und dann ist mir aufgefallen, bei den Krügerrand, die da drin waren, dass die Prägedatum waren, ich glaube, 79 bis 81. Und dann hatte ich mir gedacht, jetzt auch mal im Vorfeld des Gesprächs, schaue ich doch mal, wie die Prägezahlen von Krügerrand waren, also der Randraffinerie, über die letzten Jahrzehnte. Und man findet die von den 60er Jahren bis zum Jahr 2013 oder so. Und dann siehst du, dass in den Jahren 79 bis 81 Millionen Stück pro Jahr geprägt wurden und in den Jahren, in den 2000er Jahren nur teilweise einstellige Tausender. Ja. Und dann dachte ich mir, ist schon interessant. Ja, ich meine, alle 30, 40 Jahre schaut vielleicht mal jemand in die Schatulle rein, weil diese Goldmünzen irgendwann mal weitergegeben werden. Und die liegen da sonst in der Dunkelheit, haben nichts zu tun. Hm. Alle 30, 40 Jahre schaut man mal rein, da gibt es vielleicht den Hype. Dann wundert man sich, warum steht jetzt da 79 drauf. Ich könnte mir vorstellen, in 20, 30 Jahren, wenn einer mal reinschaut, da sind viele Münzen drin, die dann mit 2024, 25 geprägt sind. Das heißt, ich glaube, dass es schon ein gewisser Hype ist. Und nachdem auch, wie gesagt, keine Wertschöpfung im Gold ist und auch Gold nicht einfach in diese Preisniveaus reinwachsen kann, wie es ein Aktienmarkt kann, wenn die Gewinnentwicklung in den Unternehmen so ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir nach so einem Schub, ähnlich wie wir es auch gesehen haben Ende der 70er Jahre, dann auch über lange Jahre wieder dahindümpeln sehen. Deswegen ist wirklich die Frage, was ist die Motivation, es zu haben. Wenn jetzt das Thema Staatsschuldenkrise geht, ja, es ist immer wichtig, sein Vermögen sauber aufgestellt zu haben und sich zu überlegen, wo will ich investiert sein. Und grundsätzlich ist es immer am besten, so wenig wie möglich in Schuldverhältnisse und so viel wie möglich in Real Assets, wie eben globaler Aktienmarkt, also Unternehmertum an sich, Immobilien oder auch eben, wenn es ist, ein bisschen Gold oder wenn man will, auch ein bisschen Kryptowährung, aber mit der richtigen Motivation.
Und natürlich nutzen auch mein Team und ich KI in unserer täglichen Arbeit. Und dabei setzen wir auf starke Partner, zum Beispiel auf Adobe. Das ist der Partner des heutigen Videos. Und ihr kennt sicherlich auch dieses Problem, man hat zig verschiedene Projekte, Dokumente, Zettel, Fotos, vielleicht noch Videos und Präsentationen. Ich könnte jetzt hier auch 10.000 Zettel auf dem Tisch haben, aber das geht natürlich viel, viel smarter und vor allem digital. Und da kommt das neue Adobe Acrobat Studio ins Spiel. Hier schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Es ist super praktisch. Ich habe alles an einem Ort, kann mich dort super organisieren. Ihr seht jetzt hier rechts zum Beispiel schon die Bilder. Ich habe hier meine ganzen Dateien und ich kann natürlich hier auch in den Acrobat Reader gehen und da wird es noch praktischer. Ich kann hier ausfüllen und signieren, muss hier nur ein Dokument reinziehen. Und dann wird es vor allem spannend, wenn wir über den Bereich KI sprechen. Hier seht ihr schon den KI-Assistenten und da packen wir doch jetzt einfach mal eine spannende Studie rein. Und schon ist die Studie drin und jetzt kann ich hier natürlich damit arbeiten. Ich kann das Ganze bearbeiten, konvertieren, könnte jetzt hier eine E-Signatur hinzufügen, wie auch immer. Aber spannend wird es vor allem, wenn ich auf Zusammenfassen klicke, dann wird das Dokument sofort verarbeitet und zusammengefasst. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Hier seht ihr schon die Zusammenfassung und dann kann ich natürlich mit meinem KI-Assistenten hier auch interagieren, kann ihm Fragen stellen, wie zum Beispiel, was sind die optimalen Altersgewichte für Investitionen, und dann kommt die Antwort. Hier wäre sie jetzt schon aus der Studie. Hier seht ihr jetzt die Aktiengewichtungen. Also das ist schon mal super praktisch. Und was noch praktischer ist, ich kann mit PDF Spaces arbeiten und kann mir hier einen erstellen. Hier wählen wir jetzt einfach mal mehrere Dokumente aus und das Tolle daran, ich kann mir einen gewissen Wissenshub erstellen. Ich habe dann zu einem Thema verschiedene Dokumente, PDFs, wie auch immer, und das Ganze dann auch noch KI unterstützt. Und hier seht ihr es schon, ich habe dann hier meinen Wissenshub zu einem gewissen Thema, habe hier alles aufgereiht, verschiedene Erkenntnisse, und kann dann natürlich auch wieder mit der KI interagieren. Denn hier sind wir jetzt wieder am Startpunkt und jetzt können wir einfach mal hier ein KI-Bild erstellen, das machen wir Bulle an der Börse generieren, und schon ist Firefly, die KI von Adobe, am Werk. Und in nur wenigen Sekunden haben wir die Bilder von unserem Börsenbullen hier erstellt. Sehr cool, wie ich finde. Jetzt gehen wir nochmal zurück, weil das praktisch ist. Ich habe alles an einem Ort. Ich kann jetzt hier auch in der Cloud wechseln in Adobe Express. Und schon bin ich hier voll drin im Videoschnitt und kann hier ein Video erstellen. Und das super Praktische an Adobe Acrobat Studio ist, dass alles in der Cloud verbunden ist. Ich kann immer an jedem Ort damit arbeiten, egal ob ich unterwegs bin, ob ich zu Hause bin, ob ich im Büro bin. Und für mich ist das gerade eines der spannendsten Tools auf dem Markt. Probier es doch am besten auch einfach mal aus. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Aber die Staatsschulden, du hast angesprochen, ist ja ein Fakt und gerade ein sehr wichtiges Land, brauchen wir nicht drum herum reden, das mit Abstand wichtigste Land für die Weltwirtschaft, aber auch für den Kapitalmarkt, natürlich die USA, sind richtig am Schwimmen, am Rudern. Das muss jetzt noch keine große Katastrophe bedeuten, aber es ist auf jeden Fall ein Problem und sicherlich auch ein Grund, warum viele sagen, dann kaufe ich mal lieber ein bisschen Gold. Was kommt da auf uns zu?
Also bei den USA ist es ja ganz spannend, weil da gibt es entsprechende Grafiken auch, aus denen man rauslesen kann, dass die USA im Moment ungefähr eine Schuldenquote hat wie nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und jetzt ist
das
das ist schon viel.
Eine Hausnummer.
Obwohl wir keinen Zweiten Weltkrieg hatten, ja, also es ist schon eine Hausnummer. Das ist also sozusagen freiwillig erzeugt, das ganze Thema. Jetzt kann man sich eben fragen, was hat das zu bedeuten? Und man kann ja auch in die Historie schauen und schauen, sind die USA aus dieser Phase wieder rausgekommen? Und das waren mehrere Faktoren. Ja, das waren einerseits Faktoren, dass ein sehr hohes Wirtschaftswachstum da war über viele Jahrzehnte, dass die USA tatsächlich extrem die Steuerschraube angezogen haben. Das heißt, es gab teilweise Höchststeuersätze über 90%. Das heißt, es wurden Haushaltsüberschüsse aus diesem Wachstum, aus diesen Steuern heraus generiert, die dann tatsächlich benutzt wurden, um Gelder zurückzubezahlen, um Schulden zurückzubezahlen. Aber es gab eben auch die finanzielle Repression. Das heißt, die USA hat irgendwann gesagt, wir machen einen Cap auf die Zinssätze und mehr als einen bestimmten Zinssatz gibt es eben nicht auf unsere Staatsanleihen. Und dann wurden die Leute sozusagen gezwungen, die Anleihen zu diesen Zinssätzen zu kaufen.
Wäre das heute noch möglich?
Naja, in gewisser Weise, wenn die Zentralbanken langlaufende Anleihen kaufen, ein bisschen so
Zinskurvenkontrolle
machen, hast du es ja ähnlich. Bei den USA ist es tatsächlich so, dass man auch ein bisschen begründen kann oder darstellen kann, dass wohl aus dieser Phase auch die große Affinität zu Real Assets, also zu Aktien und Immobilien hervorkommt, weil die Leute damals gesagt haben, naja, ich bin ja nicht doof und kaufe eben die zinsgekappte Anleihe, sondern dann kaufe ich mir lieber Aktien, ja.
Das würde jetzt ja, wenn wir mal voraussetzen, es wird vielleicht ähnliche Lösungen geben, wird ja für Aktien sprechen, ganz klar gegen Anleihen, oder? Also, oder wie schätzt du das ein? Und können wir die Steuererhöhungen ausschließen? Also gut, Trump macht ja eigentlich gerade eher das Gegenteil. Wie würdest du da vorgehen jetzt, beziehungsweise jetzt ist natürlich schwer, eine Prognose zu treffen, aber man kann ja aus der Geschichte sicherlich ein bisschen was lernen.
Ja gut, du weißt ja, ich treffe keine Prognosen. Das Interessante ist, dass du ja letztlich immer zum gleichen Ergebnis kommst. Also ich hatte es ja gerade vorhin schon gesagt. Und das Ergebnis heißt, die Liquidität, die du brauchst, solltest du in kurzlaufenden Bankguthaben, wenn es nicht zu viel Geld ist, oder in kurzlaufenden Staatsanleihen von Staaten bester Bonität in deiner funktionalen Währung haben, also vielleicht ein ETF auf deutsche Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten und darüber hinaus bitte den Rest des Vermögens eben in Real Assets. Ja, und dann eben im Immobilien, die meistens bei unseren Mandanten sowieso vorhanden sind, oder eben Gold, physisch, anonym, wenn es geht, und halt eben den globalen Aktienmarkt. Das heißt, wenn du das machst, dann bist du meines Erachtens eigentlich in jeder Phase mit am besten aufgestellt, weil du wirst nie den Markt timen können. Aber eins ist klar, weißt du, früher? Also eigentlich kann man sagen, dass ja der Schuldner ist der Sklave des Gläubigers. Ja, also das findet man auch schon in den Sprüchen im Alten Testament, wo man sagt, dass der Schuldner als Sklave des Gläubigers im Endeffekt ihm ausgeliefert ist. Mhm. Und dann gab es den Schuldsklaven. So, wenn du also die Schulden nicht zurückzahlen konntest, dann musstest du das abarbeiten, bis du irgendwann wieder frei warst. Jetzt kann man ja sagen, na gut, wenn ich dem Staat also Geld gebe, dann müsste der Staat ja eigentlich mein Untertan sein. Das funktioniert aber so nicht, weil dann dreht sich nämlich das Verhältnis um. Sondern der Staat sitzt ja am längeren Hebel. Und er kann dann als Souverän ja überlegen, auch hinsichtlich der Umverteilung, die irgendwo gemacht werden muss, um den sozialen Frieden zu gewährleisten, von wem nehme ich was weg, um wem gebe ich was. Und wieso sollte ich mich freiwillig in diese Staatsschulden reinbegeben, wenn ich es nicht muss, wo ich doch weiß, dass er sie eigentlich loshaben will. Ja, das heißt, über eben Zinskurvensteuerung, über vielleicht eine ein bisschen höhere Inflation, über andere Themen, ja, wo ich sage, ich möchte doch gar nicht, dass ich langfristig dort investiert bin, wenn ich weiß, er will es loshaben, weil es immer zu meinen Lasten geht. Während ihm bei anderen Dingen, wenn ich weiß, der Staat nimmt Schulden auf, dann werden diese Schulden ja immer wieder durch irgendwelche Unternehmensbilanz gehen. Entweder er schüttet es an seine Bürger aus, damit die konsumieren, oder er gibt es den Unternehmen, damit Infrastruktur gebaut wird, und dann weiß ich, dass Unternehmen davon profitieren werden langfristig.
Verstanden, aber jetzt zwei kurze Nachfragen dazu. Also wenn jetzt alle so handeln würden, was vielleicht auch vernünftig ist, dann würde ja der Finanzmarkt wahrscheinlich ziemlich schlecht funktionieren, beziehungsweise warum machen es dann so viele, gerade natürlich viele Profis auch? Weil sie es machen müssen, oder?
Ja, weil sie es machen müssen, klar. Und das als Privatanleger muss ich es halt nicht machen. Ja, also ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, 20-jährige Staatsanleihen zu kaufen. Das macht.
Also haben die dann für dich im Depot oder im Vermögen nichts verloren?
Die haben nichts verloren, nein.
Hier jetzt mal ein Kommentar eines Zuschauers, passt sehr gut dazu vom letzten Mal.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ich habe bewusst gerade erst langlaufende USA-Anleihen gekauft, weil sie halt gerade so schlecht geredet werden. Sowas funktioniert eigentlich immer. Die jeweiligen Themen sind austauschbar. Rüstung, Banken, Tabakaktien. Immer das Kaufen, von dem gerade abgeraten wird. Andersrum sollten Welt-ETFs eher underperformen die nächsten Jahre.
Ja, kann man so sehen. Also grundsätzlich stehe ich so einer Meinung wirklich sehr nah, weil ich sage, wenn alle letztlich das Gleiche sagen, kann auch sehr gerne das Gegenteil passieren. Ich würde jetzt aber, wenn es ein Mandant von mir wäre, sagen, pass auf, okay, wir haben hier verschiedene Themen, die man nicht miteinander vermischen dürfen. Einerseits ist die Frage, was ist die Motivation? Und da sehe ich, naja, ich erwarte, dass ich da einen hohen Gewinn rausziehe, weil dann vielleicht eben die Zinsen wieder gesenkt werden und ich dann Kursgewinne habe.
Und weil es unbeliebt ist.
Und weil es unbeliebt ist.
Die Logik bei Anleihen?
Eigentlich nicht, nein. Also komm ich gleich dazu. Ich möchte verschiedene Aspekte damals sagen. Also erstens mal würde ich sagen, es ist nicht in der richtigen Währung. Ich habe ein Währungsrisiko, was eine hohe Volatilität bedeutet. Das zweite ist,
weil es in Dollar ist,
genau. Ich hab ein Volatilitätsrisiko, weil ich eine langlaufende Anleihe habe. Und das dritte ist die Frage, was will ich damit, was ist der Sinn davon? Also will ich es wirklich 20 Jahre halten oder will ich nur kurzfristig spekulieren? In Anleihen zu spekulieren, weil die Zinsniveaus irgendwann sinken werden, macht für mich keinen Sinn, weil wenn ich im Aktienmarkt zum Beispiel bin, habe ich ja auch einen positiven Effekt von Zinssenkungen.
Also der Sinn wäre, wenn die Zinsen fallen, dass ich dann Kursgewinne habe. Vielleicht
genau, dass ich Kursgewinne habe. Das ist der Sinn dahinter. Genau. Wenn ich jetzt aber im Aktienmarkt gehe, dann profitiere ich eigentlich auch davon, dass der Aktienmarkt durch Zinssenkungen gestützt wird. Aber ich habe auf lange Sicht eben sozusagen das Produktivitätswachstum. Ja, also das heißt, das ergibt für mich keinen Sinn. Dann muss man sagen, dass die Anleihe an sich ja auch wiederum keine Wertschöpfung hat. Das heißt, ich kann überlegen, ob das irgendwann wieder auf den Normalwert zurückgeht. Aber soweit ich weiß, gibt es auch Studien dazu, dass ich aus historischen Anleihenbewegungen eben nicht auf eine Regression zum Mittelwert schließen kann, wie es bei Aktien zum Beispiel der Fall ist. Ja, bei Aktien weiß ich, ich habe eine Wertschöpfung, das heißt, der Wert des Kapitalmarkts steigt und der Preis wird sich plus minus irgendwann daran angleichen unter hoher Volatilität. Bei Aktien ist es eben nicht, bei Anleihen ist es nicht der Fall. Ja, bei Anleihen habe ich in der Historie irgendwelche Entwicklungen, aus denen ich aber für die Zukunft eigentlich nichts rausziehen kann. Bei Anleihen gibt es eine andere Möglichkeit. Da sagt man dann, man geht auf die Terminzinsen und dann kann man vielleicht ein bisschen rauslesen, wo bei einer flexiblen Laufzeitenstruktur irgendwo mehr Erträge erzielt werden können. Aber da kann ich dir aus der eigenen Praxis sagen, dass das in der Theorie dann sehr schön ist. Aber wie auch mal ein berühmter Boxer, Mike Tyson, gesagt hat, jeder hat einen Plan, bis er dann das erste Mal einen richtig auf die Fresse kriegt. Ja. Und das hatten wir tatsächlich auch bei diesen variablen Laufzeitstrategien, die ich grundsätzlich für sinnvoll halte. Im Jahr 2022 gab es da auch richtig Dresche. Ja, das heißt, im Endeffekt wirklich Liquidität halten, kurzlaufend in deiner eigenen Währung. Und da sind ein paar Grundsätze durchbrochen, das würde ich nicht machen. Und das Spekulieren auf die lange Sicht macht keinen Sinn, da gehe ich lieber in den Aktienmarkt und profitiere auch von sinkenden Zinsen.
Zinsänderungsrisiko, das ist ja auch unter anderem, was der Silicon Valley Bank zum Verhängnis wurde.
Ja, klar.
Dann auch. Genau. Also das sollte man auf jeden Fall beachten. Zu den fallenden Zinsen. Jetzt ist ja die Logik erstmal klar, ja, die Zinsen fallen, dann steigen die Kurse. Aber dazu eine Frage, manche sehen es ja auch als Free Lunch. Jetzt wissen ja eigentlich alle, dass die Zinsen fallen. Welche Rolle spielt das denn? Weil es ist ja jetzt keine so große Überraschung, dass jetzt die Zinsen in den USA zum Beispiel wahrscheinlich fallen werden.
Naja gut, man muss ja unterscheiden erstmal zwischen kurzlaufenden und langlaufenden Zinsen.
Das ist
ein Riesenunterschied. Also was wir erleben ist, dass die Zinsstrukturkurve ja wieder normalere Formen annimmt. Das heißt, die kurzlaufenden Bereich sinken die Zinsen, im langlaufenden Bereich...
Weil die
Notenbank senkt, im langlaufenden Bereich hat die Notenbank relativ wenig Einfluss, außer es wird halt angefangen, langlaufende Anleihen zu kaufen. Aber da sind die Zinsen tendenziell ja eher hoch. Ja, das heißt, darauf zu spekulieren, dass die sinken, das ist auch ein bisschen schwierig, finde ich. Ich kann nicht einerseits sagen, naja, die Staaten sind völlig überschuldet und das wird immer schlimmer. Und dann freue ich mich aber, dass die Zinsen steigen aufgrund vielleicht schlechterer Bonität und investiere dann noch, weil das kann halt auch böse ausgehen. Also dann darauf zu wetten, dass dann immer alles eingegriffen wird und dann alles wieder sinkt oder so und dass man dann auch dann eben Kursgewinne hat, halte ich für schwierig. Also würde ich nicht machen. Das ist eine Spekulation und wir spekulieren weder mit eigenem Geld noch mit dem Geld unserer Mandanten. Deswegen würde ich das auch niemand anders empfehlen.
Nochmal zum Thema Gold. Es ist ja theoretisch, gab es ja schon, ein Goldverbot. Hältst du sowas heutzutage nochmal für möglich?
Also beim Gold ist es ja aktuell so, dass es weltweit nicht verboten ist, soweit ich weiß. Das Interessante ist, dass ja sozusagen das digitale Gold, Bitcoin, ja, dass das wirklich in einigen Ländern verboten ist. Und ich kann dir mal kurz vorlesen. Ja? Also Algerien, Ägypten, Bangladesch, Bolivien, China, Irak, Katar, Marokko, Nepal, Oman, Nordkorea, Kuba, Iran, Sudan, Syrien. Überall da darfst du entweder generell kein Bitcoin besitzen oder ist letztlich der Umgang mit Bitcoin so weit eingeschränkt, dass du damit nichts anfangen kannst. Und was ist dir aufgefallen, als ich die Länder vorgelesen habe?
Das war jetzt die Haute Volée der Demokratie und wo man sofort hinziehen will.
Genau. Also faktisch sprechen wir entweder über autoritäre Regime oder über letztlich moderate Autokraten oder Autokratien. Und jetzt stelle ich mir die Frage, für was habe ich denn Gold und für was habe ich denn Bitcoins? Eigentlich ja für diesen Extremfall, oder?
Ja, gut.
Wenn irgendwas passiert und wenn ich vielleicht in was reinrutsche, wo ich sage, ich bin jetzt halt nicht mehr in dem freien Land und dann muss ich mich irgendwie absichern und so weiter. Das Spannende daran ist, dass man sich dann schon die Frage stellen kann, also solange ich es nicht brauche, darf ich es haben, aber wenn ich es dann bräuchte, weil ich vielleicht in so ein System abrutsche, dann darf ich es nicht mehr haben. Also das muss man sich auch mal fragen.
Ja, ist ein guter Gedanke. Gut, viele haben es vielleicht erstmal noch nicht wegen dem kompletten Übergriff, sondern vielleicht...
Aber Gold, gerade wenn ich es physisch habe, wenn ich es anonym habe, dann sollte ich es gerade für den Extremfall haben und da muss mir schon bewusst sein, dass ich es vielleicht gerade im Extremfall dann damit zu tun habe, dass es staatliche Eingriffe gibt. Also zum Beispiel die USA hat Goldbesitz 1933 bis 1974 komplett verboten gehabt und da gab es drakonische Strafen drauf. Also wenn du Gold hattest, dann, ich glaube, war damals schon 1933 bis zu $10,000 Strafe oder bis zu 10 Jahre Gefängnis. Und dann musst du dir überlegen, will ich das Risiko eingehen oder will ich es nicht eingehen und gib's dann doch. Ich glaube, damals musste man es für $20 oder so abgeben. Ja. Also
Alkohol war auch mal verboten.
Ne? Alkohol war auch mal verboten, Mensch, klar.
Aber das war ein bisschen kürzer.
Genau. Über Alkoholinvestments bin ich aber nicht so schlau. Braucht man nicht reden.
Das ist mir gerade eingefallen. Ja, manche Sachen kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man es nicht miterlebt hat. Lass uns vielleicht nochmal jetzt ein bisschen auf die Gesamtmärkte blicken. Jetzt haben wir geklärt, Gold und Anleihen. Gold, hast du gesagt, kann im Vermögen Sinn ergeben. Anleihen eigentlich generell gar nicht, also langlaufende.
Langlaufende Anleihen ergeben meines Erachtens nicht. Also es gibt ja bestimmte, institutionelle Investoren oder Versicherungen oder derartiges, die müssen ja dort investieren, weil sie dann bestimmte Schwankungsbreiten nicht überschreiten dürfen. Aber im eigentlichen Privatvermögen, wo ich selber die Möglichkeit habe, drüber zu verfügen, macht es in aller Regel keinen Sinn. Ja.
Jetzt schauen wir auf die Märkte. Du hast vorher auch gesagt, jetzt kommt es immer auf den Zeitraum drauf an. Trotzdem, wenn wir jetzt mal so ein Jahrzehnt sehen und wir haben gesehen, Gold stark gestiegen und das kam jetzt auf so ein Jahrzehnt, auf einzelne Jahre natürlich schon, aber so auf so ein Jahrzehnt jetzt gar nicht mal so oft vor. Ist dann der Goldpreis eine Warnung? Beziehungsweise wenn wir uns die Bewertungen anschauen des Aktienmarkts, da warnen ja sehr viele, Gottes Willen, sollte man Gewinne mitnehmen?
Also,
die ewige
Gold,
Frage.
Ja, also Gold kann man nicht bewerten. Das ist mal ganz wichtig. Ne? Gold kann man nicht bewerten. Ich kann nur sagen, dass der Preis jetzt wahnsinnig hoch ist. Und ich weiß, dass als das letzte Mal der Preis wahnsinnig hoch war, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass dann 30 Jahre Dahindümpeln gefolgt sind. Weil eben Gold nicht in diese Bewertung reinwachsen kann. So, also das muss man sich bewusst sein. Aktienmarkt, habe ich auch mal aktuelle Folien vorbereitet, dass wir es uns anschauen können. Macht man ja ganz gerne zum Beispiel auf Basis der Vorwart-KGVs. Ja? Und jetzt habe ich mal vorbereitet, hier, wenn du mal auf Seite 14 schaust, die globalen Vorwart-KGVs aufgeteilt nach die verschiedenen Regionen im Abgleich vom Anfang des Jahres 2025 bis jetzt und mit der durchschnittlichen Bewertung. Und da siehst du, wenn du jetzt den Weltaktienmarkt nimmst, das ist das linke Balkendiagramm, da hatten wir eben eine durchschnittliche Bewertung, die ist irgendwo beim 16,6-fachen. Wir sind aktuell weit drüber beim Weltaktienmarkt, ja, mit dem 20-fachen. Und wir sind sogar seit Jahresanfang auch ein bisschen gestiegen. Hat damit zu tun, weil die Unternehmensgewinne nicht so gut mitgelaufen sind, wie jetzt eben dann auch die Preise gestiegen sind. So. Wenn man jetzt aber auf die einzelnen Regionen geht, Europa, Großbritannien, Schwellenländer und China, dann siehst du, dass eigentlich alle Länder irgendwo auf oder unter dem Schnitt liegen. Die einzige Region, die extrem nach oben hin ausschert, ist halt die USA. Wenn du jetzt das Ganze nicht auf Regionen beziehst, sondern auf verschiedene Anlagesegmente im Aktienmarkt, dann siehst du auf der rechten Seite des Diagramms, dass USA Large Caps hier außerhalb dieses Stabdiagramms aktuell dargestellt sind. Das hat damit zu tun.
Gerade noch oben da. Ich habe auch gerade gedacht, wo ist das Ding?
Aber genau. Das hat damit zu tun, dass dieser Balken letztlich nur vom 10. bis zum 90. Ferzentil dargestellt ist. Und aktuell sind wir halt über dieser Darstellungsbreite. Du siehst aber auch, dass jetzt in den USA die Small Caps durchschnittlich bewertet sind. In Europa Small Caps unterdurchschnittlich und in Großbritannien hier zum Beispiel auch. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, dass der Aktienmarkt komplett überbewertet wäre. Man kann aber sagen, dass Amerika Large Caps überbewertet sind im historischen Vergleich. Jetzt wissen wir aber auch, dass eben die Aktienmärkte und aber auch gerade amerikanische Tech-Unternehmen in hohe Bewertungen in den letzten 10 Jahren extrem reingewachsen sind. Ja, das heißt, vor 10 Jahren hätte man auch gesagt, Amerika muss underperformen. Ja. Und das war auch nicht günstig, aber es ist nicht passiert. Wenn es jetzt darum geht, Gewinne mitzunehmen, wir steuern immer Gesamtvermögen. Ja? Und ich glaube, wenn man überlegt, Gewinne mitzunehmen, dann muss man für sich so eine Entscheidungsmatrix aufbauen. Okay? Dann ist die Frage, warum bin ich wo investiert? Also was sind meine Motive? Habe ich die richtigen oder die falschen? Und brauche ich Geld oder brauche ich kein Geld? So, und das können wir mal ein bisschen durchdeklinieren. Okay? Also ich kann jetzt sagen, ich habe ein falsches Motiv und das ist, ich bin im Aktienmarkt investiert oder ich bin in Gold investiert, weil ich auf extreme schnelle Preissteigerungen und Wertsteigerungen hoffe. Wenn ich dieses Motiv habe, dann sage ich, nimm bitte Gewinne mit, weil dann wirst du wahnsinnig enttäuscht sein, wenn es den nächsten Crash gibt. Okay? Und dann kann ich auch sagen, nimm Gewinne mit, wenn du Geld brauchst oder wenn du kein Geld brauchst. Wenn du kein Geld brauchst, solltest du dir vielleicht überlegen, so viel Gewinne mitzunehmen und dich mal mit den Motiven auseinanderzusetzen, dass es irgendwie in Einklang steht. So, wenn du jetzt sagst, nee, meine Motive in Gold und im Aktienmarkt investiert zu sein sind, dass ich Gold langfristig halte als extreme Krisenabsicherung. Ich habe das anonym irgendwo im direkten Zugriff. Und den Aktienmarkt bin ich langfristig investiert, weil ich weiß, dass es die einzige Anlageklasse ist mit einer positiven Wertschöpfung. Und ich brauche Geld, dann kann ich sagen, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, erstmal ein bisschen was vom Gold abzuzwacken oder ein bisschen was aus dem amerikanischen Aktienmarkt rauszunehmen und die günstigeren liegen zu lassen und damit das Vermögen zu rebalancieren. Wenn ich kein Geld brauche, lasse ich es einfach liegen. Und wenn ich noch Geld übrig habe, dann rebalanciere ich mein Portfolio so, dass ich die günstigeren Märkte eben aufbaue und damit sozusagen das Klumpenrisiko rausnehme. Das heißt, eben diese Faktoren bitte berücksichtigen und dann kann ich für mich sagen, vom Entscheidungsschema her, in welche Richtung gehe ich hinsichtlich der Gewinnmitnahmen.
Also kann man, muss man sagen, dass eine Aktienquote auch immer ein bisschen individuell ist? Oder würdest du sagen, eigentlich, wenn die Motivation die falsche schon ist, sollte man an die Aktienquote ändern oder lieber die Motivation?
Also ich empfehle jedem, sich generell mit dem Thema Vermögensanlage in der Tiefe auseinanderzusetzen und eben nicht auf Marktschreier zu hören, sondern wirklich rational wissenschaftlich vorzugehen. Und ich oder wir denken auch nicht in Aktienquoten tatsächlich. Also ich denke, Aktienquoten Ja, wie soll ich sagen? Ich finde, das ist ein bisschen doofes Vermögensverwalter-Sprech, was auch noch durch eine falsche Regulatorik unterstützt wird. Ja, also wenn du jetzt zu einem Vermögensverwalter gehst und du sagst, ich möchte, dass ich 2 Millionen anlegen, dann fragt der Vermögensverwalter, gut, was ist deine Risikotoleranz und was ist letztlich das, was du an maximalen Verlust letztlich aushalten kannst, und dann wird eine Aktienquote bestimmt. Das Problem daran ist, dass du eigentlich durch diese Vorgehensweise immer wieder in Fehlentscheidungen getrieben wirst. Also was passiert, wenn der Aktienmarkt extrem sinkt? Dann kommen Verlustschwellenreporte, dann ruft dich der Verwalter an und sagt, du, eigentlich haben wir jetzt so viele Verluste bei dir aufgebaut, dass wir verkaufen müssen, weil sonst
gehen wir ins zyklische Handeln.
Wir gehen ins Risiko, wir dürfen dich nicht mehr im Risiko halten. Und dann ist der Kunde immer hin und her gerissen, was soll er machen? Es ist unsinnig, glaube ich, in Aktienquoten, in Portfolios zu denken. Bitte denkt immer in Gesamtvermögen. Ja, also ich sage, die Aktienquote ist ein Ergebnis, wenn ich mir ein Gesamtvermögen anschaue. Und das Gesamtvermögen besteht dann von mir aus der eigenen Immobilie. Dann habe ich eben ein paar Kryptowährungen und Gold, die ich aus der eigenen Motivation oder hoffentlich richtigen Motivation halte. Dann habe ich eben meine Liquidität, das ist meine eiserne Liquiditätsreserve, vielleicht noch eine Investitionsreserve oder eine Reserve, die ich brauche für die Ausgaben in den nächsten Jahren, wie ein neues Auto, die geplant ist. Und alles darüber hinaus kann ich dann im globalen Aktienmarkt investieren. Und dann kann ich mir in der Retrospektive anschauen, was kommt für eine Aktienquote im Gesamtvermögen raus. Aber vorher zu sagen, ich habe eine Aktienquote von 40, 60 oder 30, 70, ergibt für mich keinen Sinn.
Wir hatten das letzte Mal auch noch drüber gesprochen, also über diese Aktienquote jetzt wieder von 100%, also dass quasi ein Aktieninvestment breit gestreut die sicherste Anlage sozusagen ist. Da kam auch ein Kommentar hier, breit gestreutes Depot langfristig am sichersten, Tipp 2000 bis 2017, Rendite 0%, also nach dem Motto, das wäre jetzt wieder das Spielchen, ich habe auf dem Hoch gekauft, dann kommt der Crash und dann, bis ich quasi wieder am Einstandspunkt bin, vergeht viel Zeit. Jetzt ist das natürlich ein beliebiges Szenario, du hast es ja vorher gezeigt, ich kann mir natürlich immer einen Zeitraum rauspicken, aber was ist, wenn ich jetzt der blöde Unglückliche bin, der es genauso macht?
Also, aus meiner Erfahrung sind das alles theoretische Szenarien. Ja? Und ich würde immer empfehlen, suche dir bitte Gründe, um zu investieren und nicht Gründe, um nicht zu investieren. Weil faktisch bist du immer irgendwo investiert. Die Frage ist nur, sinnvoll oder nicht. Ja? Also ich sollte mich damit beschäftigen, warum investiere ich und nicht, warum sollte ich nicht investieren. Also mal das Erste. Das Zweite ist das, dass wenn ich ein Portfolio richtig aufbaue, also sehr resilient, sehr breit gestreut, eben nicht nur nach Marktkapitalisierung, sondern auch abweichend in Small Caps, in Value-Unternehmen oder derartiges, dann gibt es, glaube ich, keinen längeren Zeitraum als 13 Jahre, wo ich dann letztlich, wenn ich im blödsten Zeitpunkt eingestiegen wäre und im blödsten Zeitpunkt ausgestiegen wäre, dann eben eine Nullrendite hätte. Ja. Die Frage ist auch immer, was ist Risiko? Weißt du, wir hatten auch eine Zeit durchlebt, wo eine deutsche Staatsanleihe, eine 10-jährige negative Rendite hatten. So, und das kann ich, hätte ich zum damaligen, ja genau, ist nicht lang her, das hätte ich zum damaligen Zeitpunkt sagen können, naja, jetzt habe ich ein bestimmtes Risiko, eine Eintrittswahrscheinlichkeit von ein paar Prozent, dass der Aktienmarkt über die nächsten 10 Jahre null Rendite hat oder negativ rentiert.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum, und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt, oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei 3-mal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu 5-mal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht. Und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Ich habe aber mit 100%iger Sicherheit, weiß ich, wenn ich mir diese Staatsanleihen kaufe, dass ich im Endeffekt negativ lande. Also muss ich Risiko und Chance abwägen. Vermögen wird in aller Regel über viele Jahre oder Jahrzehnte gebaut und in aller Regel über viele Jahre und Jahrzehnte abgebaut. dieses Szenario, dass ich dann hier oder da genau zu dem blödesten Zeitpunkt ein- und ausstiege, ich habe das in der Realität noch nie gesehen. Und ich würde mich davon nicht abhalten lassen, sondern ich würde anfangen, so früh wie möglich zu investieren und das dann auch durchzuziehen.
Jetzt kann ich mich noch gut daran erinnern, dieses Jahr, als es unangenehm war, da hast du damals gesagt, das Beste, was uns passieren konnte, ist, dass die Kurse fallen, was ja die Investoren verstanden haben oder was du ja sicherlich auch immer predigst. Eigentlich, wenn es fällt, ist ja schön, weil dann kann ich ja billiger nachkaufen, dann kriege ich viel mehr Rendite in Zukunft. Schaust du manchmal auf die Kurse und denkst, ja Mensch, jetzt steigt das immer noch. Da wird ja eigentlich so viel Rendite verfrühstückt, ich würde ja gerne nochmal günstiger kaufen.
Also ich habe ja gesagt, letztlich kann man sich freuen, wenn man Geld hat, wenn die Kurse fallen, weil zukünftige Renditen steigen, und wenn die Kurse steigen, weil ich dann vermögender werde. Ja. Ich muss ja, wenn ich mein Vermögen aufbaue, immer in Relation betrachten, wo habe ich überhaupt die Möglichkeiten zu investieren. Und jetzt weiß ich, dass wenn man ein Portfolio, ein globales aufbaut, sauber, dann bin ich zwar höher bewertet als eine Historie, weil halt Amerika sehr hoch bewertet ist, aber wenn ich Amerika jetzt nicht so stark gewichte, dann ist es nicht so viel extrem teurer wie in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt kommt es bei der Investition in Vermögen ja nicht auf die Historie an, sondern auf die Zukunft. Und jetzt schaue ich mir an, wo kann ich heute investieren? Jetzt kann ich mir ein globales Aktienmarktportfolio bauen und ich kann das immer noch so hinkriegen, dass ich vielleicht zum Multiple von 17 mir den Einkauf im KGV. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine deutsche Staatsanleihe kaufen würde, eine 10-jährige, was notiert die oder was ist der Zins? Ich glaube 2,75 oder so aktuell.
So, was, ja.
So, dann habe ich ein Multiple von 35, 40, von 40, zwischen 37 ungefähr. Mhm. So, das heißt Aktienmarkt Multiple von 17, deutsche Staatsanleihe über 10 Jahre, sagen wir mal 37. Dann kann ich mir überlegen, ja, gehe ich in Immobilien? Habe ich hohe Nebenkosten? Wenn ich die in München kaufe, was habe ich da für ein Multiple? Zwischen 27 und 33 vielleicht? Auch schlechter als der Aktienmarkt. Und dann habe ich Gold oder Kryptowährung, die kann ich gar nicht bewerten. Da weiß ich nur, die Preise sind jetzt eigentlich historisch so hoch, dass man über die nächsten Jahre aus der Historie heraus eigentlich erwarten könnte, wenn jetzt nicht wirklich was Riesengroßes passiert, dass das Ganze sich eher im Dahindümpeln dann irgendwo endet. Also jetzt habe ich also meine Anlagen. Und das Günstigste, was ich machen kann heute, ist mir ein globales Portfolio zu bauen, weil alles andere noch teurer ist.
Das ist ein sehr guter Punkt,
ja.
Weil da sind wir wieder bei der Gesamtbetrachtung. Man schaut dann drauf und sieht, hier ist es jetzt drüber bei US-Aktien und dann lasse ich alles andere aus.
Und dann noch
vorbewertungstechnisch.
Nochmal dazu, und der globale Aktienmarkt des Unternehmertums ist einfach das Einzige, was eben die Wertschöpfung hat. Und wo ich weiß, in den nächsten 10 Jahren, egal wie sich die Preise entwickeln, ich habe eine Wertschöpfung und die Preise werden irgendwann sich an diese Wertschöpfung angleichen. Und alle anderen Dinge, das ist ein Haufen Steine auf dem Grundstück. Ja? Und der Wohnwert nimmt alle 10 Jahre extrem ab, wenn ich nicht viel Geld investiere. Und die Preise, also wenn ich sage, der Multiple auf Immobilien bleibt immer gleich, woher soll denn eine Wertentwicklung kommen? Die kann nur daher kommen, dass ich Mieten anziehe. Mieten kann ich nur anziehen im Rahmen, wie es mir dann der Staat zulässt, vielleicht mit Mietpreisbremsen.
Mhm.
Da kommt eigentlich keine Wertschöpfung her. Das Gleiche bei eben Kryptowährung oder Gold, da ist keine Wertschöpfung. Und das Gleiche bei Schuldverhältnissen, da ist keine Wertschöpfung. Und deswegen brauche ich die Wertschöpfung, und wenn ich die Wertschöpfung habe, weiß ich, dass ich eine wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit haben werde, dass mein Vermögen auch zukünftig nach Inflation und Steuern erhalten oder gemehrt werden kann. Wenn ich es nicht habe, dann weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es eben nicht der Fall ist.
Sehr spannende Betrachtung. Jetzt könnte man natürlich sagen, beim Bitcoin wird schon Wertschöpfung betrieben, weil natürlich mit dem Bitcoin im Endeffekt auch wieder Geld verdient wird. Also ob das jetzt Robin Hood ist oder Coinbase ist oder die ETFs sind. Gut, das ist dann ein Teilaspekt wahrscheinlich davon. Aber
na gut, mit Goldhandel wird auch Geld verdient.
Genau, mit Gold wird auch.
Aber das definiert ja nicht den Preis des Goldes.
Nee, das stimmt. Aber es ist dann sozusagen auch ein Teil der Wertschöpfung, was aber dann wieder anders verwurstet wird und dann ja auch wieder im Endeffekt
im
Aktienmarkt auch wieder landet, weil die Unternehmen ja auch wieder das
Geld verdienen. Ja, also das Thema, warum jetzt Kryptowährungen einen Wert oder einen Preis haben sollten, nur weil es von der Finanzindustrie jetzt auch zum Beispiel Produkte oder sowas drauf gibt, das halte ich für sehr skeptisch, weil die Finanzindustrie, die verpackt ja alles.
Mhm. Ja, also
Hauptsache,
klar.
Du kannst Geld damit verdienen. Genau, also wenn ich da nur erinnere mich an die Mortgage-Backed Securities in der Finanzkrise.
Großer Erfolg,
Großer Erfolg. AAA, keine Ausfallwahrscheinlichkeiten, wir haben es breit gestreut, es muss ja gut ABS sein.
Gab es auch noch.
Genau, und dann ist das ganze Ding halt hops gegangen. Ich sage jetzt nicht, dass es so kommen muss, ich sage nur, das ist kein Beweis, sondern das ist nur der Beweis, dass die Finanzindustrie eben schaut, wahnsinnig viel Geld zu verdienen mit dem, was halt gerade gehypt ist. Ja.
Eine letzte Frage noch, weil wir darüber auch beim letzten Mal gesprochen haben, wenn man dann eben das Vermögen abbaut, du hast es vorher auch gerade angesprochen, kann man da optimieren? Da kamen auch ein paar Fragen. Es gibt ja dieses FIFO-Prinzip, First in, First out. Also jetzt habe ich ja folgendes Problem, ich baue jetzt 50 Jahre Vermögen auf und die Aktien, die ich ganz am Anfang oder ETFs gekauft habe, die haben natürlich einen massiven Zugewinn dann, hoffentlich, sehr wahrscheinlich. Dann verkaufe ich die zuerst, weil die first in, first out. Das heißt, ich zahle da im Zweifel am meisten Steuern drauf, weil die die größten Kursgewinne haben. Ist es aus deiner Sicht sinnvoll, wenn man alle 5 oder vielleicht 10 Jahre ein neues Depot macht, dass ich dann am Ende sozusagen die jüngsten Aktien rausschmeißen kann, die am wenigsten Kursgewinne haben?
Also ich finde, das ist auch, also ich verstehe das natürlich, ich kann das nachvollziehen und das ist wieder so ein bisschen verkopftes deutsches Prinzip, wie man das jetzt steuerlich optimieren kann. Also meine Erfahrung ist mal grundsätzlich vorweggenommen immer die, wenn man nur was aus steuerlichen Gründen macht, funktioniert es in aller Regel nicht wirklich. Bei diesem Modell, lass uns mal verschiedene Szenarien bauen, okay? Und dann gehen wir mal die Szenarien durch und überlegen uns, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also Szenario 1 ist, du weißt eigentlich zu hoher Wahrscheinlichkeit, dass alles das, was du im Aktienmarkt ansparst, im besten Fall mit irgendwie globalem ETF-Portfolio, dass du das auch verbrauchen wirst. Wenn du bis zu deinem Lebensende alles verbrauchen wirst, ist völlig egal, wie viel Depots du hattest, weil du im Endeffekt alles, was du an Gewinn generiert hast, auch wieder erlöst und letztlich versteuern musst. Logisch. Also Szenario 1 bringt's nichts. Szenario 2, sagen wir mal, du brauchst überhaupt nichts aus dem Aktienmarktportfolio. Okay? Das heißt, alles wird angespart, die Gewinne kumulieren sich und dann geht das Ganze auf die nächste Generation. Was jetzt, über was viele meines Erachtens noch nicht nachgedacht haben, ist, dass ich eine latente Steuerlast in dem Portfolio habe. Also nur mal angenommen. Das heißt, eigentlich das, was du an deinem Portfoliowert, den du täglich siehst, der ist ja eigentlich falsch. Weil da ist eine latente Kapitalertragssteuer drin. Und du weißt eigentlich erst, wie viel Geld du hast, nachdem du alles verkauft hast. So, jetzt gibt es nach dem deutschen Steuerrecht ein Problem. Wenn du so viel Geld hast, dass du letztlich auch dann über den Freibeträgen bist und du hast kumulierte Gewinne in deinem Portfolio, die dann in die nächste Generation übergehen, dann musst du diese latente Steuerlast auch mit der Erbschaft- und Schenkungssteuer belegen. Okay? Das heißt, angenommen, du hast mal vor 20 Jahren 1 Million investiert, jetzt sind daraus 4 Millionen geworden, das ist in 20 Jahren eigentlich normal, dass es sich vervierfacht am Aktienmarkt, dann sind 3 Millionen da drin, da ist eine latente Steuerlast drin und die latente Steuerlast beläuft sich dann, sagen wir mal, im Schnitt auf 20%, machen wir es einfacher, weil halt viele Aktien drin sind, Aktienfonds, dann hast du 600.000 und die unterfallen der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und wenn du jetzt das an den Dritten gibst, der 30% drauf zu zahlen hätte, dann zahlt er 180.000 Euro Steuern auf Steuern, die eigentlich gar nicht da sind. Das heißt, wenn du ein großes Vermögen hast, müsstest du eigentlich, und wir haben das tatsächlich in der Praxis auch schon mal gemacht, müsstest du eigentlich sagen, wenn du weißt, das sind nur noch wenige Tage, dann realisierst du lieber mal alle Gewinne, damit du noch auf Ebene des Versterbenden die Kapitalertragssteuerabführung hast und das Ganze dann unbelastet auf die nächste Generation übergeht. Das heißt also, Fall A, ich verbrauche alles, ist es völlig wurscht. Fall B, sollte ich eigentlich auch alles verkaufen, ist es auch wurscht, wie viel Portfolios ich habe. So, jetzt haben wir aber den Zwischenfall, ja, dass ich sage, ich brauche nicht alles.
Ein bisschen was.
Und gebe nicht alles her. Jetzt gibt es da auch wieder, sagen wir mal, 2 Szenarien. Szenario 1, ich habe wahnsinnig hohe andere Einnahmen, die meinen Steuersatz nach oben bringen. Dann könnte ich sagen, ich bin ja dankbar eigentlich für die Kapitalertragssteuer, weil ich im Endeffekt an der Abgeltungssteuer meine 18% zahle bei Aktien mit den entsprechenden Freigrenzen und Freibeträgen. Und dann könnte ich sagen, ich genieße das, ziehe das raus und belaste meine Erben nicht. Wenn ich wenig andere Einnahmen habe, dann könnte ich sagen, na, das ist eigentlich auch gut, wenn ich dann letztlich die hohen Gewinne letztlich versteuere, weil dann könnte ich über die günstige Prüfung vielleicht unter die 20-25% kommen. Das heißt, ich kann das auch so argumentieren, dass ich sage, es ist eigentlich meines Erachtens totaler Quatsch. Und wenn ich dann sage, dass der Steuervorteil fraglich ist, weil es könnte ja auch sein, dass ich irgendwann sage, ich ärgere mich drüber, dass ich nicht früher mehr entnommen habe, weil es vielleicht die Abgeltungssteuer nicht mehr gibt und dann doch.
Ja, klar, alles, aber ich weiß ja nicht, wie 30, 40 Jahren die Steuern
aussehen. Genau, also wenn ich das alles zusammenfasse und ich sage, der Steuervorteil ist fraglich, dann kann ich mir auch die Frage stellen, möchte ich mit 85 da sitzen und mir überlegen, aus welchem meiner 20 Depots ich jetzt irgendwas übernehme, also oder entnehme. Das ist, ich finde, es ist unsinnig.
Und der Aufwand ist natürlich auch nicht zu unterschätzen
dann. Ja, also es muss immer sehr, sehr, sehr gute Gründe geben, um etwas komplizierter zu machen, als es sein muss.
Christian, das ist doch das perfekte Schlusswort.
Ja, einen habe ich noch.
Einen hast du
genau,
noch.
Genau, ja, es gibt es ein sehr gutes Video. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch verlinken können. Das muss
man, denke ich, machen. Ja.
Das ist
auf YouTube wahrscheinlich.
Ja, genau.
Dann kann man es auf YouTube verlinken.
Vom amerikanischen Asset Manager Dimensional. Mhm. Das heißt Turn Out the Noise. Da geht es um die Entwicklung der Kapitalmarktwissenschaft, so wie das dann teilweise auch eben von dieser Investmentgesellschaft oder anderen implementiert wird. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Da würde ich echt empfehlen, schaut euch das an. Das dauert 1,5 Stunden, ist aber eine sehr gute gemachte Dokumentation. Und da können einem auch schon ein bisschen die Augen aufgehen hinsichtlich der eigenen Vermögensanlage. Also ist sehr, sehr bildend.
Sehr gut. Dann verlinken wir das auf jeden Fall.
Das wäre super.
Danke dir, Christian. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Danke dir, Mario, dass ich hier sein durfte.
Und ich denke, einige starke Erkenntnisse gerade zum Schluss nochmal raus. Also das ist schon Wahnsinn, ja, was man da alles im Blick haben muss. Gerade das Steuerthema, das ist ja dann nochmal komplexer. Ist ja so schon nicht ohne, auch wenn man es am besten einfach halten sollte. Aber trotzdem, da kommen nochmal sehr viele Hürden dann obendrauf. Danke, dass du uns da nochmal aufgeklärt hast. Und
sehr gerne.
Ich hoffe, euch hat's weitergeholfen. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir.
Danke dir.
Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.